Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema heute ist eins, auf das ich mich nicht nur, man kann sagen, gefreut habe, auch wenn das in dem Kontext merkwürdig klingt. Es ist auch eins, von dem ich glaube, dass es die nächsten Jahre sehr entscheidend bestimmen wird. In vielen Bereichen heute schon bestimmend ist. Es geht nämlich um Defense, um Verteidigung. Damit muss es automatisch in einem Kontinent Europa, wo es wieder Krieg gibt, eben auch um Krieg gehen, um die verschiedenen Aspekte von Krieg, von Cyberwar und natürlich das Ganze in Verbindung mit Technologie und künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig müssen wir darüber reden, was das für die Bevölkerung bedeutet, für die Haltung, für die Politik, auch für die westliche Freiheit, für die europäische Freiheit und für die europäische Souveränität, digitale Souveränität. Genauso wie die Souveränität des Landes. Der Gast, den ich dafür eingeladen habe, der ist die Personifizierung der zwei wichtigsten Entwicklungen, würde ich sagen, der letzten 5 Jahre. Das ist auf der einen Seite tatsächlich dieser ganze Bereich Defense, aus dem einfachen Grund, weil wir, wie gesagt, Krieg in Europa haben. Und zum Zweiten natürlich, und da komme ich nicht aus meiner Haut, künstliche Intelligenz. Und im Schnittbereich davon sitzt Robert Koch, habilitierter Informatiker, Schwerpunkt IT und Cybersicherheit, Generalstabsoffizier in der Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr, Kapitän zur See und er war auch schon als Sachverständiger im Verteidigungsausschuss des Bundestags geladen. Hallo, lieber Robert.
Hallo Sascha, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte ganz basic anfangen und basic hier in so einem Sinn, dass ich selber deine Entwicklung hinter mir habe. Ich möchte das persönlich versuchen zu betrachten. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen, im amerikanischen Sektor. Ich wurde auch, Riesenüberraschung für manche, zu einer Zeit geboren, als die Mauer noch nicht gefallen war. Heißt, für mich waren Soldaten und damit irgendwie ja auch doch ein Symbol für Kriegführung von Anfang an Teil meines Alltags. Das war in West-Berlin im amerikanischen Sektor viel deutlicher spürbar. Ich habe zum Beispiel Basketball gespielt und da war es total selbstverständlich, dass amerikanische Soldaten auf dem Basketballfeld in Uniform teilweise mitspielen. Gleichzeitig gab es immer wieder so Ausflüge in die Sichtbarkeit der Streitkräfte. Auf dem Teufelsberg war eine ganz bekannte, später berüchtigt gewordene Abhörstation. Das hatte also eine große Präsenz in meinem Leben. Auch gerade im Kontrast mit Russland bzw. russischen Streitkräften, die damals in der DDR, wo wir häufig waren, weil wir dort Verwandte hatten, die ich da oft gesehen habe. Diese ganze Gemengelage, die beschreibe ich deswegen, weil es bei mir eine Entwicklung gab. Ich war jetzt nie pazifistisch unterwegs. Ich habe aber in meiner Betrachtung von dem, was eine Armee ist, was Streitkräfte sind, was Militär bedeutet und ganz spezifisch auch, was die Bundeswehr bedeutet, einen Weg hinter mir. Nicht, dass ich früher irgendwelche Verachtungsfeldzüge von mir gelassen hätte, aber die Notwendigkeit im Rahmen einer Demokratie, auch die Notwendigkeit im 21. Jahrhundert in einer völlig neuen Größenordnung, da musste ich mich erst langsam rantasten. Wie nimmst du denn diese Entwicklung wahr?
Ziemlich ähnlich, so vom Alter her bewegen wir uns ja ungefähr in ähnlichen Dimensionen. Ich habe also auch den Fall der Mauer damals noch erlebt. Kann mich auch noch erinnern, wie die Amerikaner bei uns in der Gegend auch, was sehr ländlich war, wo ich hergekommen bin, regelmäßig größere Übungen gefahren haben, wo aber im Westen so diese Bedrohung dann schon nicht mehr wirklich zu spüren war. Und nach dem Fall der Mauer und den Entwicklungen, wo man gedacht hat, okay, jetzt wachsen wir alle friedlich zusammen und das sah ja auch eine ganze Zeit lang gut aus, dann ist es natürlich immer mehr aus dem öffentlichen Blickwinkel verschwunden. Die Herausforderungen, die doch geköchelt haben, man hat ja immer mehr Konflikte gesehen, die Anzahl hat zugenommen, war weiter weg, wir haben uns dran ausgerichtet. Das hat das Ganze eben so ein bisschen aus den Köpfen rausgebracht, obwohl es nie wirklich weg war. Wie dann letztendlich, natürlich zunächst mit der Krim, dann die Vollinvasion 2022 stattgefunden hat. Ich glaube, da war das für viele schon eine große Herausforderung, das wirklich auch zu akzeptieren, dass die Zeiten eben doch nicht so schön sind, wie man sich das erhofft hatte. Und das, was wir über lange Zeit mehr geduldet haben, dass es da ist, ne, so höfliches Desinteresse, sagt man ja immer zu den Streitkräften, dass wir da viel zu wenig Invest gemacht haben und dass eben doch ein wichtiger, nicht unbedingt ein schöner, aber ein wichtiger Garant für Freiheit und Frieden ist und dass wir uns jetzt immer noch ein bisschen schwer tun, da wieder hin zu adaptieren und das in dieser Dimension auch zu akzeptieren.
Verteidigung, das ist ja in Deutschland auch mit historischen Belastungen und Anleihen noch und nöcher versehen. Unter anderem deswegen heißt es Verteidigung, weil hier vollkommen klar ist, ist ja sogar grundgesetzlich festgelegt, wir dürfen noch nicht mal nachdenken über Angriffskriege, um es mal ganz deutlich zu machen. Aber dieser ganze Verteidigungsbereich, der hat eine, würde ich schon sagen, intensive Debatte hinter sich, auch eine politische Debatte. Ich fand die nicht so schlecht, wie sie immer geredet worden ist. Ich fand Teile dieser Debatte um Notwendigkeit von Militär, Notwendigkeit von Streitkräften sogar vergleichsweise zivilisiert. Unter anderem deswegen, das muss man, glaube ich, erwähnen, weil gleich mehrere Parteien, von denen man das vielleicht gar nicht gedacht hätte, sich überraschend schnell einsichtig gezeigt haben in die Notwendigkeit von Defense für eine liberale Demokratie im 21. Jahrhundert. Ja, da kann man auf jeden Fall große Teile der Grünen zum Beispiel mit dazu zählen, was vielleicht vorher nicht unbedingt zu erwarten gewesen wäre, weil ein Teil von den Grünen aus den 70er und 80er Jahren der teilweise radikalen Friedensbewegung gestammt hat. Diese Debatte, die prallt jetzt, ich glaube, die Notwendigkeit von Kriegführung im 21. Jahrhundert, die ist bei den zumindest einigermaßen, sagen wir mal, Putin abweisenden Parteien in Deutschland auch relativ unumstritten. Also die Notwendigkeit, dass man verteidigungsfähig ist. Aber die prallt gleichzeitig auf eine Bundeswehr, die, wie du gesagt hast, lange Zeit, egal ob man das jetzt Friedensdividende genannt hat oder anders, lange Zeit mit weniger Geld ausgestattet worden ist, als es eigentlich sinnvoll gewesen wäre, in Klammern über die Strukturen und wo das Geld geblieben ist, kann man auch debattieren. Und gleichzeitig dann auch noch auf einen massiven Modernisierungsschub, nämlich künstliche Intelligenz. Und da kommt von allen möglichen Seiten nach meiner Wahrnehmung noch mehr Druck auf dieses Land zu. Wie nimmst du das denn wahr aus Sicht von Bundeswehr und KI-Expertise und Cyber-Defense und KI-Sicht gleichzeitig?
Das ist also wirklich eine große Herausforderung, weil da wirklich verschiedene Sachen zusammenkommen. Der Aufwuchs wieder nach Jahren eben von den Abbau, das ist schon eine echt harte Nummer, das zu realisieren. Da wird jede Menge Energie investiert, um das zu realisieren. Aber genau dazu kommt eben noch der Aspekt, der ganz wichtig ist, den du ansprichst, KI allgemein, die technologische Entwicklung, die sich immer rasanter entwickelt. Und ich finde da das ganz schön, dass 2022 auch ChatGPT rauskam. Also nicht nur die Vollinvasion, wo man dann gesehen hat, okay, wir müssen wieder handlungsfähig werden, wir müssen verteidigungsfähig werden in Europa, weil die Bedrohung eben da ist. Gleichzeitig aber auch mit ChatGPT, so, ich fand das so schön, die technologische Entwicklung ist exponentiell und da gibt es viele, viele Beispiele. Da gibt es auch schöne Papers drüber. Aber da war es endlich mal quasi für jedermann greifbar und erlebbar, auch in der Geschwindigkeit, wie sich dann diese Systeme weiterentwickelt haben. Und wenn man das jetzt als ganz kleinen Ausschnitt von KI reflektiert auf die Möglichkeiten, auf die Technologie, auch auf die Erfordernisse, was das an die heutige Ausrüstung stellt, wo wir doch immer noch in komplexen, langsamen technologischen Zyklen denken, wo wir Großgerät rüsten mit entsprechenden sehr langen Laufzeiten. Aber auf der anderen Seite schlagfähig eben zum Beispiel die Drohnen in der Ukraine sehen, die sich da eher auf wöchentlicher Basis weiterentwickeln und nicht monatlicher. Da prallen natürlich auch Welten zusammen, die wir jetzt irgendwie zusammenführen müssen in der bestmöglichen Art, obwohl viele unbekannte und lose Enden drin sind und man ja nur so ein Best Guess machen kann, wie jetzt die beste Entwicklung ist.
Wenn wir von Entwicklung sprechen, dann müssen wir, glaube ich, auch davon sprechen, dass in der Ukraine quasi während des Krieges neue Formen von Kriegführung und neue Waffensysteme, sogar neue Waffenstrategien entstanden sind. Teilweise aus neuen technologischen Ansätzen, wie zum Beispiel autonom agierende Drohnen, teilweise aus Erkenntnissen, dass im Alltag, im Kriegsalltag an der Front sehr überraschend bestimmte Waffensysteme halt plötzlich ganz andere Dinge leisten können und müssen, als man das vorher dachte. Ja, da hat die Realität und auch die technologische Realität an der Front quasi die langjährige, teure, umfassende Planung oft über den Haufen geworfen. Kannst du das mal ein bisschen konkreter machen zum Einstieg? Was ist denn heute eine KI-Waffe, die in der Ukraine die Art und Weise, wie Krieg geführt wird im 21. Jahrhundert, verändert?
Allgemein ist natürlich ganz massiv der Einsatz von unbemannten Fahrzeugen, Drohnen in der Luft, aber auch am Boden, was sich sehr schnell und intensiv weiterentwickelt hat. Man hat ja mittlerweile schon stellungskriegsmäßig einen 50 Kilometer breiten, man kann Todesstreifen dazu sagen, der eigentlich nur von Drohnen dominiert wird, wo man mit normalen militärischen Operationen, wenn man jetzt an größere Gruppen etc. denkt, gar nicht mehr operieren kann, höchstens mal mit einzelnen Leuten unter extremer Vorsicht operieren kann, die einfach sehr tödlich ist. Und wo solche Systeme, dadurch, dass natürlich auch extrem viel Störung eingesetzt wird, ob es jetzt die GPS-Signale, also Navigationssysteme etc., andere Signale sind. Russland hat da im elektronischen Kampf schon immer sehr gute Fähigkeiten gehabt, wird da massiv eingesetzt, natürlich von beiden Seiten. Und da werden solche Elemente von zumindest einem autonomen Endanflug und so immer wichtiger. Am Anfang war das noch sehr begrenzt. Da ist auch immer viel Hype dann dabei gewesen. Da ist natürlich noch viel von den First-Person-View auch durch Lichtwellenleiter mittlerweile im Endanflug, in der Lenkung, also so, dass man doch noch die Kontrolle hat. Es gab aber mit, ich glaube, TFL-1 hieß das. Das ist ein ganz einfacher Sensor gewesen, so ein Add-on. Das kann man für $50 kaufen. Und das ist so ein bisschen so ein Element, wie mache ich eine Drohne für wenig Geld autonom, so dass, wenn die Signale alle weg sind und das Ziel erfasst hat, dass es die Endansteuerung hinbekommt. Und das nimmt natürlich immer mehr zu in allen Bereichen, gerade auch am Boden, wenn jetzt verletzte Soldaten zum Beispiel geborgen werden müssen, das ist unmöglich, da irgendwie mit einem Kfz oder so größer rein zu verlegen. Das sind jetzt eben auch Bodenroboter, die da mit langsamer Geschwindigkeit da entsprechend versuchen, die Leute rauszuholen. Da gibt es verschiedene Beispiele und in allen diesen Bereichen entwickelt sich das weiter und dieser Aspekt der KI wirklich, ob es jetzt die Zielidentifizierung ist oder ob es eben das sichere Rausholen von den eigenen Leuten ist, da spielt es eine immer größere Rolle, weil eben der ganze Raum stark gestört ist, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich eine Funkverbindung halten kann und auch so ein Lichtwellenleiter etc., da kann ich ja verschiedene Maßnahmen ergreifen und er kann reißen. Von daher sind diese Komponenten in einer sehr schnellen Weiterentwicklung.
Wir müssen ganz am Anfang auch einen ethischen Teil ansprechen, finde ich, einen ethisch-moralischen Teil. Ich weiß, weil ich dann irgendwann, als ich so ein bisschen die Debatte versucht habe, selbst besser zu begreifen und auch meine innere Abwehr etwas reduziert habe, ich weiß aus vielen Diskussionen mit Leuten von der Bundeswehr, dass die das, anders als man vielleicht denken könnte, gar nicht scheuen, solche ethisch-moralischen Diskussionen, sondern ganz im Gegenteil, da sehr differenziert häufig mit umgehen. Natürlich nicht alle, um Gottes Willen. Ja, das ist jetzt keine General, im wahrsten Sinne des Wortes, Generalbesprechung von allen. Aber in vielen Fällen habe ich da mit Leuten diskutiert, die sehr differenziert darauf geschaut haben. Ich möchte das deswegen sagen, weil wir nicht nur über soziale Medien, sondern insgesamt eine Vielzahl von Materialien bekommen aus diesem Krieg von der Ukraine, von der Front. Und weil dort, wie ich finde, oft verstörend, irritierend etwas zusammenkommt, was wir auch hier in Deutschland in der Debatte merken. Auf der einen Seite der völlig unbestreitbare Horror des Krieges mit schlimmsten Opfern, mit Verletzungen, mit den größten Dramen, mit Opfern. Da muss man gar nicht von Kindern sprechen, von einfach von völlig unschuldigen Menschen, die dahin gerafft werden, der Horror des Krieges, vollkommen klar. Und auf der anderen Seite die technologische Komponente, bei der oft mit Faszination über diese Entwicklung gesprochen wird. In Deutschland gibt es das nicht nur, was technologische Faszination angeht, sondern das ist auch ein weltweites Phänomen, ich habe es hier aber auch schon häufiger beobachtet, geht das bis in den wirtschaftlichen Bereich hinein. ja, dass man über Krieg und Verteidigung und die Waffen, über Defense insgesamt und eben auch über Defense und KI spricht, als sei das in erster Linie eine Investment Opportunity oder als sei das etwas, wo der Fortschritt so wahnsinnig großartig zu besichtigen ist. Und ich glaube, man muss das versuchen abzuwägen, denn niemand, denke ich, der Soldat oder Soldatin ist, redet das, was im Krieg passieren kann und was an der Front passiert, schön. Ich glaube nicht, dass das ein verbreitetes Phänomen ist unter Soldatinnen und Soldaten. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo das so notwendig ist, dass man sagen kann, wir müssen einen Teil dieser Diskussion hinter uns lassen, weil die allerwenigsten Menschen dann sagen, wow, hurra, Krieg, lass uns an die Front gehen. Dass es aber nötig ist und dass Menschen das tun und zum Teil freiwillig tun oder zum Teil einen Beruf wählen, wo sie das irgendwann tun werden müssen. Das halte ich für einen wichtigen Punkt in dieser ethischen Debatte. Gerade was Faszination angeht, gerade was die Teile des Krieges angeht, wo plötzlich man mit einem Funkeln in den Augen darüber spricht, was für höhere Trefferquoten irgendwelche unbemannten Drohnen haben können, die mit KI gesteuert werden.
Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Also definitiv, die ganzen Anstrengungen, die wir machen, sind dafür zu verhindern, dass sowas jemals bei uns passieren kann. Das ist das Zentrum von der ganzen Bemühung. Und ich finde diesen Diskurs auch deshalb so wichtig oder noch viel wichtiger an der Stelle wieder als früher, weil sich die Art des Krieges in den letzten Jahren massiv verändert hat durch die Wirkung der Technologie in der Ukraine. Und mein Lieblingsbeispiel ist da Brave One und der Brave One Marketplace. Die Ukraine hat ja sehr erfolgreich Drohnen genutzt, dann rausgefunden, dass sie einen viel größeren und eigentlich viel stärkeren Gegner damit gut in Schach halten kann und hat aber auch, sag mal so, verschiedene Anreizsysteme rausgefunden, wie man das alles optimieren kann. Und da hatten die dann eben vor einiger Zeit schon angefangen, dass es sozusagen Killpoints gibt für jeden nachgewiesenen Erfolg. Und mit diesen Punkten kann man in diesem Brave One Marketplace direkt wieder Drohnen kaufen. Bedeutet, die Einheiten, die am besten sind, die am effektivsten sind, können damit auch die besten Waffen am schnellsten wieder bekommen und sich entsprechend auswirken und besser bekämpfen. Und das ist natürlich, sagen wir mal, eine Gamification vom Schlachtfeld, was, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen und verstanden ist, was das bedeutet, weil das wirklich eine Entmenschlichung ja von den ganzen Kriegsgeschehen ist, für die Ukraine eine Notwendigkeit, um entsprechend hier gegen den eigentlich übermächtigen Gegner bestehen zu können. Dadurch hat sich das entwickelt. Aber wenn wir da jetzt draufschauen und an mögliche Konflikte von morgen denken, dann muss uns bewusst sein, dass uns sowas dann auch gegenüberstehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass wir in vielen Bereichen extremst abgestumpft sind. Du hast die sozialen Medien erwähnt. Man ist ja mittendrin heutzutage. Man kriegt Videos, Posts etc. Man ist live im Kriegsgeschehen sozusagen dabei. Und das stumpft natürlich auch ein bisschen ab über die Zeit, weil es ist ein Medienüberfluss, den man irgendwann nur noch wahrnimmt, aber nicht wirklich drüber nachdenkt, insbesondere eben mit den Konsequenzen von solchen Entwicklungen. Und diese Debatte, die ist ganz wichtig zu führen. Selbst wenn ich mit jungen Kameradinnen und Kameraden über die Thematik spreche, sind die sehr erschrocken und entsetzt, weil man da vorher nicht so wirklich drüber nachdenkt, welche Implikationen das gerade für uns dann als Soldaten, wenn wir dann gegenüberstehen könnten, tatsächlich dann auch hat.
Das ist ganz interessant und das möchte ich ein bisschen kurz ausführen für diejenigen im Publikum, die das vielleicht jetzt nicht so intensiv beobachtet haben. Das ist die ganz konkrete technologische Entwicklung in der Ukraine, was die Bewaffnung angeht, was Innovation angeht und was digitale Plattformen angeht. Die Ukraine war schon vor Beginn des vollen Krieges tatsächlich digital relativ weiter in vielen Bereichen als Deutschland. Und dann wurde 2023, ziemlich genau ein Jahr nach Anfang der Vollinvasion, eine Plattform ins Leben gerufen. Brave One ist der Name, den hast du gerade schon gesagt. Du hast auch Gamification gesagt. Aber tatsächlich ist Gamification in diesem Fall, also Punkte für das Treffen von Zielen, für den Effizienz des Einsatzes von bestimmten Waffen. Tatsächlich ist das eine sehr große dezentrale Beschaffungsmaschinerie, die in erster Linie versucht rauszufinden über Mechanismen von Plattformen, von digitalen Plattformen und digitalen Märkten, die versucht rauszufinden, wer kann was wie am effizientesten nutzen. Das ist deswegen interessant und das ist deswegen auf mehreren Ebenen zukunftsweisend, weil man ja früher häufig so dahin geplaudert hat, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Als man nämlich dachte, die meisten Erfindungen wurden irgendwie für den Krieg gemacht und sind dann ins zivile Leben abgewandert. Spätestens mit dem Silicon Valley, eigentlich aber schon mit dem Kapitalismus des 20. Jahrhunderts, hat sich das bis zu einem bestimmten Punkt umgekehrt. Will sagen, früher waren die allerbesten Geräte natürlich ausschließlich bei denjenigen, die den Krieg geführt haben. Heute ist das beste Smartphone in Händen von hunderten Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen. Das neueste iPhone ist jeweils das beste Smartphone. Und da kann halt auch die höchstrangige Militärperson des Planeten kein besseres Smartphone haben als das, was eigentlich alle haben. Das ist ein ganz kleines, reduziertes und vereinfachtes Beispiel für einen Mechanismus, dass die digitale Vernetzung mit ihrer Dezentralität, mit ihrer Möglichkeit, ganz viele verschiedene Ideen extrem schnell abzuprüfen, wo funktioniert sie nicht, wie kann man sie verbessern, dass die Prinzipien des Silicon Valley zeigen, dass man andere thematische Bereiche auch außerhalb von irgendwelchen Versteigerungsplattformen, auch außerhalb von irgendwelchen, frag mich, Chat-Plattformen oder sozialen Medien, die Prinzipien des Silicon Valley kann man auch anwenden, um einen Bereich wie Kriegführung moderner, effizienter, innovationsgetriebener zu machen. Und das ist deswegen ziemlich radikal, weil wir gesehen haben, dass die Ukraine vor allem mit Hilfe dieser digitalen Vernetzungsprinzipien und jetzt eben KI überhaupt eine Chance hatte gegen die völlig skrupellose, menschenverachtende Kriegsstrategie der Russen, die viel mehr Menschen haben, die viel mehr Material haben und die viel eher bereit sind, einfach jeden und jedes und alles zu opfern. Und unter herkömmlicher Betrachtung hätte die Ukraine da gar keine Chance gehabt. Es wäre ein Abnutzungskrieg gewesen und sie wären irgendwann nach drei Jahren komplett am Ende gewesen. Der Grund, warum sie es nicht sind, aus meiner persönlichen Sicht, gestützt von vielen absoluten Fachleuten, und ich will gerne deine Meinung dazu wissen, ist, weil sie genau solche Prinzipien zwischen Plattform, zwischen digitaler Vernetzung, zwischen datengetriebenen Entscheidungen und auch plattformgetriebenen Anwendungen und Innovationen, weil sie die extrem schnell in ihre Kriegführung übersetzt haben.
Der zentrale Punkt, ganz genau. Wie du es gesagt hast, Brave One ist viel mehr. Dieses Punktesystem ist nur ein kleiner Side-Aspekt. Das ganze Projekt ist natürlich aufgerufen worden, um die kleinen innovativen Unternehmen, Startups etc. einen möglichst schnellen Zugang sozusagen zur Frontlinie zu geben, also eine direkte Connection herzustellen. Da wird eben die Vertrauenswürdigkeit etc. geprüft. Aber was die faktisch dann machen, ist tatsächlich, sie entwickeln was und es steht der Truppe nach kürzester Zeit zur Verfügung. Sie bekommen das Feedback und entwickeln die Sachen in extremer Geschwindigkeit weiter an den Bedarfen. Das machen sie natürlich nicht nur über so eine Plattform, sondern das gesamte militärische System hat es gelernt und sich angepasst. Beispielsweise zentral ist ja die Delta-Plattform, über die es auch den ein oder anderen Bericht geht, also so eine, sagen wir mal,
Situational Awareness System,
wo dann die ganzen Daten zusammenfließen. Ich finde das ganz maßgeblich, was man da sieht, denn das läuft ja auf ganz normale öffentliche Infrastruktur. Das kann man mit Bring Your Own Devices machen und das wird in einer rasanten Geschwindigkeit weiterentwickelt. Russland versucht natürlich massiv in das System reinzukommen, hat immer wieder mal beispielsweise von einzelnen Soldaten ein Gerät in die Hände bekommen, wo es dann für einen kleinen lokalen Bereich kurz Zugriff hatte, hat es aber nie geschafft, wirklich in das System selber reinzukommen, das zu hacken, das zu übernehmen. Und das zeigt die Art und Weise, wie die Software und Entwicklung in rasanter Geschwindigkeit, aber trotzdem unter Best Practice mit Blick auf Security abläuft und so den Soldatinnen und Soldaten die Tools an die Hand gibt, die technologisch eben immer dieses Stückchen voraus sind und es auch entsprechend schnell weiterentwickeln können. Russland ist ja da doch eher von den Strukturen her zentralisierter etc. Die adaptieren sich auch in vielen Bereichen, kommen aber an diese Geschwindigkeiten dann letztendlich nicht ran. Und das ist natürlich für die Ukraine ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man jetzt wieder bei uns schaut, wir versuchen natürlich auch die Beschaffung zu beschleunigen, aber wenn man es in der Praxis sieht, ist immer noch eine zentrale Herausforderung und gerade im Bereich Cyber, wenn wir also über Non-Tangible Assets, über Software und solche Sachen reden, da müssen wir aus diesem traditionellen Denken rauskommen, dass ich einer Firma einen Batzen Geld hinlege und dann gibt die mir nach 5 Jahren ein Stück Software. Die Zeiten sind vorbei, also nach 2 Jahren kann ich die Software schon wegwerfen, da habe ich den noch gar nicht bekommen, sondern wir müssen auch diese Modelle einführen, Möglichkeiten finden, da werden wir auch flexibler, aber da müssen wir noch weiter und schneller vorankommen, dass wir eben, wenn wir einen Vertragsschluss haben, das erste Stück Software mit Funktionalitäten, die für den Operateur nützlich sind, also Mehrwert geben, die muss nach ein paar Wochen da sein und dann brauche ich auf 1-2 wöchentlicher Basis immer wieder die Updates und eine ganz schnelle Adaption an das, was ich sehe. Und gerade die KI-Tools eröffnen da ja immer neue Möglichkeiten und wenn man die nicht entsprechend nutzt, dann schaut man da hinterher und verliert.
Das ist genau ein Punkt, den ich jetzt am Anfang mit dir ein bisschen herausheben und besprechen möchte, weil der irgendwo zwischen veränderter Kriegsstrategie, auch zwischen diesen Silicon Valley-Prinzipien, aber auch digitaler Souveränität in Europa und vor allem auch einer völlig veränderten Sicht darauf, was eine Kampfhandlung überhaupt bedeuten kann, mit einhergeht. Und zwar, das sehen wir jetzt auch im Iran-Krieg sehr deutlich, haben wir so eine richtige Verschiebung, die in der deutschen Öffentlichkeit bis jetzt selten diskutiert wird. Aber diese Verschiebung heißt, dass direkt an der Front im Kampfverlauf billig und schnell und flexibel, teuer, groß und wirkmächtig schlägt. Und lange dachte man, teuer, groß und wirkmächtig ist das Maß aller Dinge. Deswegen hat man Flugzeugträger auswendig gelernt und irgendwelche Quartetts und Kartenspiele damit rausgebracht. Und dann war vollkommen klar, die Vereinigten Staaten sind die machtvollste, haben die machtvollsten Streitkräfte der Welt, weil sie halt diesen Flugzeugträger mit so und so viel 1000 Flugzeugen und so weiter haben. Diese Verschiebung, dass plötzlich der billige, schnelle, flexible Schwarm, das große, gigantische, überragende und überlegene Gerät zumindest sinnvoll attackieren kann. Das ist doch eine Verschiebung, die ist mindestens so wirkmächtig wie die schiefe Schlachtordnung des Epaminondas. Oder irre ich mich da, Robert?
Prinzipiell ja, aber eigentlich, ich finde es ein schönes Beispiel, denn wenn man aus der Historie was gelernt hat, ob es jetzt der Flugzeugträger ist, auch die Einführung von Maschinengewehr etc., wie das Auswirkungen zuerst auf den Stellungskrieg hatte, wie Panzer dann wieder hier mehr Dynamik reingebracht haben und es verhindern konnten. Wir sehen die Elemente alle noch. Wir haben auch noch Flugzeugträger heutzutage und prinzipiell sind es immer noch herausragende Mittel der Machtprojektion. Den Flugzeugträger, wenn der übers Wasser fährt, dann ist aber klar, das sind 2 Atom-U-Boote irgendwo im Gebiet, die alles unter Wasser abscannen. Das sind jede Menge Überwassereinheiten, die sind alle nur zum Schutz von dieser Plattform da. Und prinzipiell wird sich das im weiteren Verlauf auch so entwickeln. Wir entdecken neue Möglichkeiten der Drohnenabwehr. Das ist jetzt nicht nur das Schrotgewehr, das der Soldat dann mitbekommt, um da entsprechend physikalisch zu wirken. Laserbasierte Systeme, elektromagnetische Störung, prinzipiell vielleicht Einwirkungen in der Supply Chain und Hacken oder sonst irgendwas. Und in Zukunft wird das ein, sagen wir mal, normales Element der Kriegsführung werden, ohne dass es komplett die anderen Teile verdrängt. Wir müssen immer die Rolle neu auswerten. Es war ja auch gut zu sehen, die Schwarzmeerflotte, wie die dann entsprechend in den Häfen liegen musste etc., weil sie eben nicht mehr wirken konnte. Man muss also immer gucken, in welchem Szenario kann ich dann wie was einsetzen. Aber ich brauche definitiv einen Schutz. Ich muss das integrieren. Ich muss es ganzheitlich denken, wie ich mit den Dingern umgehe. Und deshalb macht es aus der Perspektive eben auch noch Sinn, heutzutage beispielsweise Panzer zu bauen. Die Frage ist eben, welche Stückzahl brauche ich? Und wie kann ich die absichern und dieses Gesamtsystem integrieren und mich so weiterentwickeln, dass ich das dann zielführend einsetzen kann? Denn was wir ja auch sehen ist, wird das sowas Stellungskriegsmäßiges, wie wir es früher hatten, dadurch, dass wir diesen Todesstreifen anzugreifen in der Ukraine haben, geht halt auch wenig vor und zurück. Also es ist für jede Seite schwierig, irgendwie die Oberhand zu gewinnen und die Sache militärisch für sich zu entscheiden. Das ist natürlich nichts, was man aus einer Sicht der Operationsführung jetzt haben will, sondern man muss schon irgendeine Option haben, wie man diese Situation beenden kann. Und das geht natürlich nur, wenn ich mir Gedanken mache, wie integriere ich die Sachen besser, wie kann ich meine Systeme, die letztendlich eben diese Vorwärtsbewegung, diesen militärischen Entscheid erwirken können, was dann wieder eher der Panzer wäre oder ein anderes Ding, so schützen vor denen oder die mit einsetzen, dass das wieder in eine andere Richtung geht. Von daher sehe ich da durchaus Wiederholungen, Lehren aus der Vergangenheit, aber ich sehe es eben nicht, dass wir jetzt nur auf Drohnen setzen sollten, weil alles andere der Vergangenheit angehört.
Das würde ich jetzt auch gar nicht so von außen betrachten. Es ist ja interessanterweise, wenn man wiederum die Parallele dazu zieht, wie Internet und Internetwirtschaft aufgebaut ist, so dass in ganz vielen Bereichen hybride Ansätze am Ende diejenigen sind, die, sagen wir mal, am resilientesten sind, am wirkmächtigsten sind und auch am stärksten sich durchsetzen können. Ja, und das sage ich jetzt auch explizit nicht militärisch, sondern das kann man betrachten vom Handel, über bestimmte Ansätze, die jetzt langsam vom Internet in die dingliche Welt hineinragen, wo vollkommen klar ist, wenn wir sowas haben wie Tesla, dann ist das halt nicht nur ein Automobil mit einer Silicon Valley Software, sondern es ist eine dingliche Entsprechung zu einer neuen Form über Automobilität nachzudenken. Das ist nur als kleines Beispiel. Wir sehen in ganz vielen Bereichen das Hybride, also das beides zu tun, das und statt des oder, dass das irgendwann einen sehr entscheidenden Vorteil mit sich bringt. Und trotzdem schauen wir so auf Deutschland und schauen wir auf die Wehrfähigkeit in Deutschland und speziell auch darauf, was kann Deutschland denn gut und was kann Deutschland nicht so gut. Und im militärischen Kontext fallen dann ganz schnell solche Begriffe wie Leopard 2. Ja, und sehr bekannter, sehr begehrter Panzer. Wir haben die Diskussion ja auch noch unter der vorigen Regierung gehabt, dass die schon auch immer noch einen sehr entscheidenden Vorteil darstellen können, aber ich möchte nicht wissen, was die für Software an Bord haben, wie kompliziert die ist. Deutsche Software ist sowieso schon kompliziert und ich stelle mir vor, dass deutsche Waffensoftware nochmal top of super kompliziert ist. Und ab welchem Zeitpunkt greifen denn diese Mechanismen der digitalen Vernetzung, datengetrieben, KI, ständige Verbesserung, Marktplätze, Plattformgedanken, ab wann greifen die denn auch ein in die Art und Weise, wie Verteidigungssysteme in Deutschland hergestellt werden?
Also wir arbeiten natürlich und zwar NATO-weit an MDO, Multi-Domain Operations, wo man diesen durchaus sehr alten Gedanken, weil er ja schon aus den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrtausends stammt, der vernetzten Operationsführung, dass ich quasi die ganzen Sensoren und Effektoren, also alle meine Radarsysteme, meine Waffensysteme zusammenführe, steuerbar mache, die ganzen Informationen zusammenführe und dann ebenengerecht aufbereite und darstelle, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen kann. Also, dass ich im Headquarters auch da, das sagen wir mal, das größere Lagebild habe, das ich da brauche. Und wenn ich als Soldat an der Front unterwegs bin, eben diesen Ausschnitt, wo ich die ganzen Informationen habe, die ich vor Ort brauche. Das ist natürlich eine komplexe Vision. Deshalb hat vernetzte Operationsführung ja so ein bisschen auf sich warten lassen. Das ist auch immer noch eine große Herausforderung. Die NATO will das jetzt in den nächsten Jahren entsprechend einführen. Und das ist natürlich auch der Gedanke, wie wir alle Waffensysteme entsprechend vernetzen wollen, um so, sagen wir so, mit einer minimalen Anzahl von Systemen auch die maximale Wirkung zu generieren. Letztendlich ist das natürlich eine sehr herausfordernde Aufgabe, auch von der Denkweise. Ich kann dann, wenn ich's auf die Spitze treibe, ja dann auch nicht mehr klassisch in den einzelnen Dimensionen denken, Heer, Luftwaffe etc., sondern ich muss natürlich das Bild auch gesamtheitlich denken. Und da ist jetzt KI natürlich auch wieder entscheidend, weil diese Datenmengen, diese Datenflut kriege ich als Mensch natürlich nicht gehandhabt. Ich muss die aufbereiten, ich muss da ein Stück weit auf die Systeme vertrauen können. Und die Frage ist dann, gerade bei den Geschwindigkeiten, die da entstehen, was ist dann meine Rolle als Operateur? Wo will ich noch wie eingreifen? Was überlasse ich den Systemen? das ist natürlich dann auch dimensionsabhängig. Sagen wir mal, wenn ich mit einem Schiff weit auf den Atlantik bin, dann habe ich meist ein besseres Lagebild, als wenn ich irgendwo im Orts- und Häuserkampf bin, wo eine Entscheidung vielleicht von mehr Rahmenfaktoren noch abhängt und schwieriger zu treffen ist, gerade auf hohen Zeitdruck, als es vielleicht auf See ist. Aber insgesamt sehe ich da noch viel Entwicklungsbedarf, nicht nur technologisch, sondern auch mental, bis wir das wirklich erreicht haben, diese Vision.
Lass uns mal zum Abschluss von diesem ersten großen Block, wo wir über Veränderung geredet haben, was künstliche Intelligenz und Kriegführung und auch Waffen angeht und die Prinzipien, wie zum Beispiel diejenigen, die bei Brave One angewendet werden. Lass uns mal zum Schluss über einen Bereich reden, wo ich zu Beginn des Krieges gesagt hätte, das wird das große Hauptthema und wo man inzwischen sagen muss, das ist vielleicht zumindest in der Debatte eher unter ferner liefen. Und das ist der Cyberwar-Anteil am tatsächlichen Krieg. Ja, nicht nur, weil, wie du gesagt hast, relativ klar ist, dass Russland da schon sehr lange sehr intensiv Kapazitäten aufbaut. Man kann jetzt diskutieren, wie tief das ist und wie oft dann mit kriminellen Gruppen zusammengearbeitet worden ist und man so tat, als sei das irgendwie Wissen, was die Dienste selbst haben. Aber was auch klar ist, wir haben lange gedacht, dass in einem Kriegsfall mit Russland quasi im betroffenen Land keine Ampel mehr funktioniert über Jahre und man praktisch in die Steinzeit zurückgestuxnet wird. So ist es offensichtlich A, nicht gekommen und B, von einzelnen Ausnahmen in den letzten über 4 Jahren abgesehen, habe ich vergleichsweise wenig klassische Cyberwar-Effekte zumindest in den Medien beobachtet. Da du ja Cybersicherheit von Spezial- und Waffensystemen selbst beruflich gemacht hast, ja, wenn ich richtig informiert bin, hast du das Dezernat Penetrationstests mit aufgebaut, vor fast 10 Jahren inzwischen, 2017 bis 2019. Also dadurch, dass du das getan hast, war das doch mit Sicherheit von Anfang an auch ein Fokus, bei den du auf den Ukraine-Krieg hattest, oder?
Ich finde den Punkt prima und super und ganz wichtig, weil aus meiner Bewertung ist da in der Interpretation viel falsch gelaufen. Ich kann mich auch noch an die ersten Monate vom Krieg erinnern, wo dann an vielen Stellen erwartet wurde, ja, wann kommt jetzt der große Cyberschlag von Russland? Und dann diverse Artikel erschienen sind, die das dann diskutiert haben, wieso das jetzt nicht der Fall war. Und da sind auch ein paar wissenschaftliche Papiere rausgekommen und manche kommen zu dem Schluss, ja, man sieht daran, dass das zum einen zu komplex ist, zu langsam in der Vorbereitung und keine Effekte in einem Konflikt generieren kann und somit in überspitzt formuliert bedeutungslos ist. Und das sehe ich ganz anders, weil ich das, was da abgelaufen ist, anders interpretiere. Prinzipiell hat im Cyberraum da nicht viel stattgefunden. Wir hatten zwar den Fall mit Viasat am Anfang, wo eben unter anderem dann auch mehr als 3000 Windkrafträder in Deutschland betroffen waren, um die Kommunikation zu stören. Das ist aber, wenn man es jetzt technologisch auswertet, also von der Art und Weise, wie der Angriffsvektor war, etc., eine Sache von, das bereite ich in 2 Wochen vor. Also viel mehr war das nicht. Und ansonsten haben wir in diesem ersten Moment wenig gesehen. Da muss man aber auch die Logik des Krieges sehen. Russland ist da ja mit 40 Kilometer Heavy Metal angekommen und ist eigentlich davon ausgegangen, dass es ein relativ leichtes Spiel haben wird, weil das Kräfteverhältnis ja eigentlich klar war. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Katastrophale Operationsführung. Und dann gibt's ein Beispiel, wo man das wunderbar sieht, wie Russland dann versucht hat, so Cyber-Operationen als Low-Hanging-Fruits zu nehmen. Und das ist der Einsatz von Indestroyer V2 gewesen. So im Zeitraum März, April 2022 dann. Also militärische Operation, Katastrophe. Was machen wir? Russland nimmt eine Software, die gegen das Energiegrid gerichtet ist, also gegen Umspannwerke etc. und die ausschalten sollte. Und das Interessante an der Software ist, Das ist vom Original her InDestroyer, also eine Schadsoftware, die 2015 von Russland schon eingesetzt wurde, durchaus erfolgreich, nicht ganz so, wie es wahrscheinlich geplant war, aber mit Stromausfall von mehrere hunderttausend Menschen betroffen etc. Und dieses Stück Software ist genommen worden, mehr als 5 Jahre alt, ein bisschen umgebaut worden, vereinfacht worden und konfigurierbar gemacht worden und eingesetzt worden. Und die Indicators of Compromise, also die Charakteristika, die man über das Programm kennt, um es irgendwo zu erkennen, wenn es wo auftaucht, da haben die Indicators of Compromise vom Original, haben diese adaptierte Version erkennen können. Und das zeigt, dass da weder eine Neuentwicklung war, sondern es wurde ein vorhandenes Tool schnell adaptiert und das ist einfach, okay, wir versuchen jetzt hier Low-Hanging Fruits, um irgendeine Erfolgsmeldung zu generieren. Hätte das geklappt, hätte man natürlich versuchen können, da möglichst viele Teile vom Grid auszuschalten. Das ist nicht passiert. Im weiteren Verlauf ist die Nutzung von Cyberoperationen in der Ukraine dann gar nicht mehr sinnvoll, weil Russland hat ja aus verschiedenen Gründen das Ziel, die Infrastruktur dauerhaft zu schädigen. Und das mache ich nicht mit Cybermitteln. Das geht zwar prinzipiell auch, aber die Mühe ist viel zu groß mit diesen knappen Ressourcen. Das macht man auf konventionellen Weg. Von daher war das gar nicht mehr im Interesse. Und da ist meine Perzeption eher, dass die Cyberkräfte wie Russland hat sich eher auf den Westen konzentrieren, um hier, sagt man ja, hier Preparation of the Battlefield, Backdoors einbauen, die Systeme für zukünftige Operationen vorzubereiten, eher die Kräfte darauf fokussieren wird, da die infrastrukturelle Situation ja auch ganz anders ist in Deutschland und in Europa, als sie in der Ukraine ist. Du hattest es erwähnt, dass die in manchen Teilen da viel weiter waren, wenn man bei uns zum Beispiel das Stromnetz anschaut, aber auch das Telekommunikationsnetz. Telekommunikationsnetz, 3, 4 große Provider. Wenn ich da einen hack und platt mache, dann kann ich ganz große Teile damit treffen. Wenn man in die Ukraine schaut, das sind zahllose, ganz, ganz kleine Provider, ganz viele mit unter 1% Marktanteil. Wenn ich da anfange, die alle einzeln in Anführungszeichen bedienen, also angreifen zu wollen, ist das ein Riesenaufwand mit einem geringen Effekt. Von daher sind die Incentive-Cyber-Operationen in einem möglichen Falle von einem Angriff auf Europa oder Deutschland, da zur Wirkung zu bringen, in Vorbereitung von einer militärischen Operation, durchaus sehr wahrscheinlicher, als wir es da gesehen haben. Also ich bin immer sehr vorsichtig, mit Cyber-Lessons Learned aus der Ukraine abzuleiten, weil die in der Art und Weise, das Bild, was wir da gesehen haben, das wird sich so nicht wiederholen.
Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil es die Perspektive darauf, warum das so selten in den Medien ist, gleich auf 2 Arten verschiebt. Und das eine ist, dass natürlich ständig Angriffe passieren, ja, dass natürlich ständig auch elektronische Kriegsführung Teil davon ist. Du hast vorher so bei Signal Jamming erwähnt. Das bedeutet, direkt an der Front, auf dem Schlachtfeld, passieren bestimmte Formen von elektronischer Kriegsführung im weitesten Sinne. Ob das jetzt alles mit Hackermechanik ist oder eben mit anderen elektronischen Waffen, teilweise automatisiert, teilweise durch KI, vollkommen klar. Aber das ist zum einen so sehr Standard geworden, dass es halt gar nicht mehr auffällt, sondern ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Teil der Kriegführung, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass die Konzentration der Fähigkeiten jetzt auf das restliche Europa, dass das ja aber auch automatisch bedeutet, wenn man es aus Cyberwar-Perspektive betrachtet, sind wir eigentlich schon Teil des Schlachtfelds, oder?
Gerade im Cyberbereich kann man das schon so sehen. Das Stichwort Hybrid ist genannt worden. Wir haben ja, Hybrid geht ja weiter. Wir haben Brandanschläge gesehen, wir haben Mordanschläge gesehen. Da gibt es eine ganze Reihe, was über die Jahre, nicht nur in Deutschland, Polen etc., in der UK und so passiert ist, was eine Grauzone ist, wo Russland auch versucht, immer ein Stückchen weiterzugehen. Wie weit kann man das machen? Und der Cyberbereich ist da natürlich ganz massiv. Da gehört natürlich der ganze Operationsraum mit den ganzen Maßnahmen, ja, Social Media, Fake News und den ganzen Zeug mit dazu. Und das ist eine stetige Herausforderung. Und gerade mit den zunehmenden Fähigkeiten, wenn man jetzt an Generative AI denkt, wie gut mittlerweile die Qualität von Bildern, Videos, Ton etc. ist, eine zunehmende Herausforderung, weil es ja auch das immer schwieriger macht, für die Allgemeinheit dann auch einzuschätzen, ja, was ist denn jetzt wirklich wahr und was ist eine Fake News? Und so ein Stück weit sind wir durch diese hybriden Mechanismen da die ganze Zeit betroffen.
Das ist übrigens jetzt nicht nur mein Eindruck. Direkt nach dem Kriegsbeginn gab es eine Vielzahl von Leuten, die verwundert waren. In der New York Times ist da ein Artikel erschienen, der hieß im März 2022 schon, also wirklich unmittelbar nach Kriegsbeginn, der hieß The Cyber War That Wasn't. Ja, da wo alle dachten, huch, es gab ein amerikanischer Generalstab sprach von einer Cyber Pearl Harbor. Das sei die Erwartung gewesen eines russischen Angriffs. Auch damals war klar, unter anderem die Dezentralität der Ukraine hat dazu beigetragen, dass auch noch Wochen nach Kriegsbeginn das Internet funktioniert hat in der Ukraine, wo man sonst gesagt hätte, wow, das würde ich ja als allererstes kaputtschlagen. Aber das ist genau eine gute Brücke zur Verteidigungsfähigkeit, wenn man jetzt Westeuropa und Deutschland betrachtet. Du hast schon gesagt, das ist hier ein bisschen anders mit der digitalen Infrastruktur, vielleicht auch nicht so dezentral, was immer ein wichtiger Faktor in der Verteidigung ist und ja auch übrigens tief eingebaut ist in das Internet. Ja, die Verteidigungsfähigkeit, die rührt daher, dass hier der Krieg ist der Vater aller Dinge vielleicht dann doch wieder stimmt fürs Internet. Das ist nämlich eine Erfindung, die einen Atomschlag überleben sollte, das Internet. So ist es entstanden, das sagt zumindest die Erzählung. Und auch ein Teil der Finanzierung ganz am Anfang.
Ist aber nicht richtig, die Erzählung.
Ja, deswegen sage ich die Erzählung. Aber das, worauf wir heute schauen, wenn wir vielleicht Teil des Schlachtfelds sind, ist die Frage, sind wir in Deutschland cyberwehrfähig?
Wir machen viele Maßnahmen und vieles ist auf dem richtigen Weg. Wenn man die Unternehmen selber anschaut, würde ich sagen, ist sehr unterschiedliches Niveau vorhanden. Manche sind da sehr, sehr gut schon, auch im Bereich von Grid-Providern, von Energieunternehmen. In manchen Bereichen ist noch viel Arbeit. Und wenn man jetzt an die Wirtschaft denkt, gerade KMUs, kleinere und mittlere Unternehmen, die sich eben keine eigene IT-Abteilung und so leisten können, da haben wir schon noch zahlreiche Herausforderungen. Allgemein im Bereich der Kritis, das sind natürlich viele, viele Systeme. Man sieht es ja bei den Straßen- und Brücken-Investitionsstau. Kritis auch, Steuerungssysteme sind ja dafür angelegt, dass sie über lange, lange Zeit arbeiten. Und da sind natürlich Systeme aus Generationen, wo dieses ganze Bedrohungspotenzial noch nicht vorhanden war. Da haben wir ja auch Entwicklungen mitgemacht, dass beispielsweise Windkraftanlagen, die dann ans Netz angeschlossen wurden, weil ich eben zentrale Steuerungsmechanismen, um die vernünftig nutzen zu können, brauche, wo aber Elektronik, wo Systeme eingesetzt worden ist, die so eine Bedrohung, die im Cyberraum heutzutage auf solche Geräte einwirkt, überhaupt nicht vorgesehen haben. Und da sind immer noch viele, viele Schwachstellen vorhanden. Und das Gesamtsystem ist natürlich unglaublich komplex. Lieblingsbeispiel, wenn man auf die Bahn schaut zum Beispiel, da haben wir natürlich da schon allein große Herausforderungen, was den deutschen Bahnverkehr anbelangt. Man kennt dieses gute Beispiel mit den zwei durchgeschnittenen Lichtwellenleiter von vor ein paar Jahren, wo in Norddeutschland der ganze Verkehr da stillstand. Jetzt haben wir vor kurzem erst einen Ausfall von GSMR, also eine Alttechnologie aus den 90ern, muss man ja wirklich so sagen, gehabt, die ähnliche Effekte generiert hat. Und auf die Weise haben wir auch in anderen, in Nachbarländern viele Altsysteme, die zwar alle jetzt so langsam auf einen europäischen Standard, der auch sicherer ist, dann hin umgerüstet werden sollen, aber die Zeitlinie natürlich für solche riesigen Infrastrukturprojekte sind enorm lang. Und wenn man im Augenblick reinschaut, hat man eben eine extrem komplexe Systemlandschaft, wo ich als Angreifer sehr, sehr einfache Möglichkeiten habe, wenn ich das durchschaut habe, wie das funktioniert und wo ich eben diese Nadelstiche da entsprechend setzen muss. Also von daher Systemkomplexität, gewachsene Strukturen über lange, lange Zeit, die dann alle erstmal fit zu machen und dann vor allem mit den richtigen Produkten fit zu machen, die man selber in der Hand hat, wo man selber weiß, dass sie sicher sind und wo ich nicht eine Box kaufe, wo ich dann hoffe, dass sie sicherer ist, als was früher drin war, aber das nicht sagen kann, das ist natürlich schwierig.
Wenn man so drauf schaut auf die Entwicklung in Deutschland, kann man das ja auch sorgenvoll tun. Lass uns mal versuchen, einen Schlenker zu machen, was so Cyberwehrfähigkeit angeht und Sicherheit im Alltag, mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft anhand eines Schlagworts, was gerade in diesen Bereich reinfällt, diskutiert worden. Im Prinzip seit Frühjahr diesen Jahres, nämlich einen Exkurs in Richtung Claude Mythos oder Mythos. Ich nenne es jetzt mal mit dem deutschen Begriff. Claude Mythos ist die neueste Variante von Claude. Die ist Anfang Juni als Claude Mythos für ein paar Firmen zugänglich geworden, für die Öffentlichkeit als Claude Fable bekannt geworden. Das muss man sich als eine Art kastrierter Mythos vorstellen. In bestimmten Bereichen, zum Beispiel Biotech, aber eben natürlich auch Verteidigungsfähigkeit im technischen Bereich, hat die KI dann plötzlich gar keine Antwort mehr gegeben, sondern im Gegenteil sogar angedeutet, übrigens informiere ich mal schnell die Behörden. Da gab es also, sagen wir mal, Irritationen und die nahmen noch zu, als nach 72 Stunden plötzlich die Regierung Trump im Prinzip Claude Mythos verboten hat im Rahmen eines, ich übersetze es mal ins Deutsche, Kriegswaffenkontrollgesetzes. Will sagen, das Handelsministerium hat einfach beschlossen, das ist viel zu gefährlich. Das ist jetzt nicht nur ein tolles Instrument für Leute, die irgendwelche Texte verfassen wollen. Das ist fast eine Art Waffe. Das darf niemand außer Amerikanern in Amerika benutzen. Das ist so die Kurzversion. Wir haben dazu ja auch eine eigene Folge gemacht. Aber was vollkommen klar ist, ist, dass Claude Mythos irgendwo zwischen tatsächlich mächtiger Waffe und genialer PR-Strategie eine ganze Reihe von Auswirkungen für genau diesen Bereich hat, nämlich IT-Sicherheit, Cybersicherheit und damit letztlich auch Verteidigungsfähigkeit von einer liberalen Demokratie und deren digitaler Infrastruktur.
Absolut. Und da zeigt sich auch der akute Handlungsbedarf. Das war jetzt eigentlich gar nicht so überraschend, wenn man den Markt anschaut, auch den Invest, den man da tätigen muss, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass schon aus dieser Sichtweise sowas kommt. Die Leistungsfähigkeit von dem Modell war natürlich sehr, sehr gut. Also deutlicher Schritt wieder mal nach vorne. Und aus einer Cybersicherheitssicht ist das Tool natürlich schon geeignet, um jetzt beispielsweise die ein oder andere Schwachstelle zu identifizieren und auch voll automatisch einen Exploit, der funktioniert, herzustellen, also wirklich Angriffe extrem schnell durchzuführen. Die PR-Seite davon ist natürlich, dass wenn man zumindest die in der Öffentlichkeit und durch betroffene Firmen diskutierten, entdeckten Schwachstellen mal genauer analysiert, da jetzt nichts dabei war, wo man sagen muss, oh mein Gott, sowas hätte man jetzt als Mensch nie gefunden, sondern auch bei den Dingern, die stellenweise da zwei Jahrzehnte schon im Code geschlummert sind, da hat man ja in der Vergangenheit auch vor KI schon diverse Beispiele, das sind dann eher so Sachen gewesen, wo eben die Öffentlichkeit, wo die Sicherheitsforscher nicht so oft draufschauen oder wo es keine Bug-Bounty-Programme gibt. Also es ist natürlich immer interessanter, nach Schwachstellen zu suchen für jemanden, wenn ich weiß, ich kriege Geld dafür. Wenn da kein finanzieller Anreiz da ist und auch auf dem Grey Market da jetzt nicht eine Zero-Day handelnde Firma irgendwas dafür zahlt, dann ist das einfach weniger in Betrachtung. Und solche Modelle bieten die Möglichkeit, sowas eben auch systematisch auf einem sehr hohen Niveau dann entsprechend zu durchsuchen. Das Ding ist jetzt halt, dass wir als auch von der Verteidigersicht nicht umherkommen, solche Tools auch in dieser Mächtigkeit zu nutzen, um die Infrastruktur, die eigene, besser abzusichern. Man muss natürlich immer gucken, okay, man soll nicht sofort durchdrehen, sondern welches Programm unter welchen Rahmenbedingungen hatten die Maschine untersucht und einen Exploit generiert. Wenn ich mein Netz natürlich vernünftig aufbaue mit Sicherheitsmechanismen etc., und den Footprint nach außen schon möglichst klein macht, dann habe ich natürlich auch das Angriffstor nicht so weit offen. Aber wir müssen gucken, wie wir solche Tools jetzt schnell systematisch nutzen. Und insbesondere, da sind wir wieder bei den kleinen und mittleren Unternehmen etc., die Leute, die eben vielleicht den Router mit der Schwachstelle falsch konfiguriert da irgendwo rumstehen haben, wie man die besser unterstützen kann. Und die Fähigkeit, solche Modelle selber zu entwickeln, Die ist essentiell. Ich denke, wir haben die Möglichkeit schon noch in Europa. Wir haben da verschiedene, auch den ein oder anderen bekannten Player. Ich muss da nicht das beste Modell der Welt machen, insbesondere wenn ich an spezifische Fachgebiete denke. Wenn es nicht ein General-Purpose-Modell ist, sondern wenn ich es eben auf Cybersicherheit von mir auf Schwachstellen suche, und ich bin sicher, die NSA hat da schon lange ihre eigenen Modelle, wenn ich das da drauf trainiere, dann wird die Sache natürlich ein bisschen einfacher und besser finanzier- und kontrollierbar. Wir müssen halt die Zeichen der Zeit da jetzt erkennen und das auch mal massiv vorantreiben. Denn viele Beispiele gibt's ja. Und so aus dem Hardware-Bereich ist so ein Beispiel von mir, das ich da immer gern nenne, der MIG-5. Das ist ein Prozessor, den Hensoldt Cyber mal vor einigen Jahren vorgestellt hat, auf Basis von dem Open RISC, RISC-V-Design. Also quasi kann ich ja die Prozessorarchitektur runterladen und meinen eigenen Prozessor da danach bauen. Ist jetzt nicht High-Performance, aber brauche ich im Kritis-Bereich nicht. Also ein Prozessor selber entwickelt und dazu ein minimales Betriebssystem, das sehr sicher war. Also eigentlich genau das, was ich im Kritis-Bereich haben will. Und wenn man guckt, wo sich das überall verbreitet hat, dann stellt man eben deprimiert fest, ja, eigentlich fast nirgends. Weil die normalen Player aus verschiedensten Gründen, ob es Lobbyismus ist oder sonst irgendwas, immer noch das große Gewicht haben. Und da müssen wir viel mehr vorangehen. Mir gefällt die Entscheidung von Frankreich Beispiel oder auch Schleswig-Holstein jetzt auf Open Source mehr zu setzen und da die wichtigen Schritte zu gehen. Das müssen wir natürlich viel intensiver in vielen Bereichen jetzt machen. Ansonsten ist der Zug wirklich abgefahren.
Was wir da schon eine ganze Weile beobachten, worüber wir eben schon geredet haben, möchte ich als Anlass benutzen, um auf die Zielgerade einzubiegen des Podcasts und zu fragen, was macht das gesellschaftlich mit uns, diese Verschiebung, was der Technologie angeht, was künstliche Intelligenz angeht, natürlich auch, was diese vielen unterschiedlichen Ebenen der Verquickung von Gesellschaft, von Defense, auch von der Haltung, mit der man da rangehen kann oder muss, angeht. Wie verändert künstliche Intelligenz zum Beispiel Hierarchie? Wie verändert das die Wahrnehmung von Verteidigung und auch den Streitkräften in der Gesellschaft? Und da möchte ich beginnen, diese für mich sehr spannende Diskussion, weil die bis in die Propagandamaschinerie zum Beispiel von Russland hineinreicht, die wir heute im Netz betrachten können und was das mit uns macht, die möchte ich beginnen mit einer Person namens Mikhailo Fedorov.
Der ukrainische Verteidigungsminister Mikhailo Fedorov, oder inzwischen muss man sagen, der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister, der ist Mitte Juli zurückgetreten oder besser zurückgetreten worden. Er hat einen internen Machtkampf mit einem Armeegeneral verloren, der inzwischen auch rausgeflogen ist. Aber Mikhailo Fedorov gilt quasi als die Verkörperung dieses Wandels, wie sich der Krieg durch Digitalisierung, durch KI, durch Daten, durch neue Technologien gewandelt hat.
Ich denke, das war ein ganz wichtiger Schritt, um eben diese Innovation in der Geschwindigkeit auch in so eine Struktur wie Streitkräfte umzusetzen. Die unschöne Situation des Krieges natürlich per se ist die Voraussetzung, überhaupt die Freiheiten zu haben. Rechtlich wäre das natürlich so im Friedensbetrieb auch in der Ukraine damals nicht gegangen. Da war der Druck hoch zu agieren. Dann hat man entsprechend die Sachen angepasst. Aber gerade das Verständnis, diese Denkweise, da braucht man natürlich jemanden, der, sagen wir so, nicht aus einer vorherigen, sagen wir mal, Kriegswelt kommt und eher in diesen Strukturen denkt, wie muss ich jetzt verteidigen, sondern wirklich sagt, okay, was sind die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, wie kann ich Innovation da in die Breite bringen? Und daher war das wahrscheinlich schon ein sehr entscheidender Punkt in dieser Art und Weise, das auch schnell umzusetzen und zu adaptieren. Und in den Strukturen von den ukrainischen Streitkräften, da sind ja viele Elemente, die sehr innovativ agieren, die relativ eigenständig da dann auch, was eben die Nutzung, die Weiterentwicklung, die Rückmeldung von Drohnen etc. anbelangt, agieren können. Aber letztendlich brauche ich eben schon noch Strukturen, um das Ganze zu steuern. Also wenn ich dann sage, wenn größere Operationen durchgeführt werden etc., wie setze ich die einzelnen Elemente ein, wie mache ich Deception, dann, wenn wir nochmal an dieses Punktesystem denken, da werden ja auch durch die Punkte zum Beispiel Anreize gesetzt, dass man dann für einen bestimmten Zeitraum die Punktezahl, die Werte in bestimmten Regionen erhöht, wenn man da Effekte generieren will. Also diese Strukturen brauche ich grundsätzlich noch. Die spannende Frage wird wirklich, wie viel von was? Auch hier wird dann, wie im vorherigen Beispiel mit dem Flugzeugträger, wie adaptiere ich den ins Gesamtsystem? Und das wird natürlich herausfordernder, umso schneller sich wirklich Änderungen widerspiegeln auf dem Gefechtsfeld, weil solche Strukturen natürlich durchaus schwierig in der Adaption sind. Spannende Frage für die Zukunft und wie weit wir dann auch, wir sind natürlich im Friedensbetrieb und haben da ganz viele rechtliche Vorgaben etc., wenn man allein die Vertragsausschreibungen und so anschaut, da können wir natürlich solche Zeiten nicht einhalten und umsetzen, auch wenn wir viel für Innovation machen, entsprechende Elemente aufbauen, die Truppe da super kreativ ist, auch in den Verbänden und so. Das sind schon noch große Unterschiede natürlich, die man da insbesondere mit Blick auf die zeitlichen Realisierbarkeiten sieht.
Ja, und dann sehen wir genauso, dass ganz viele Themen, die früher so in der Verteidigungsecke entweder beinahe schmuddelig oder zumindest nicht im Hauptfokus in der Diskussion angekommen waren, dass die plötzlich sehr, sehr zentral werden. Und das gilt nicht nur für die Kriegsangst, ja, die in vielen Bereichen, würde ich sagen, natürlich nicht mit Panikmache versehen werden sollte, aber so zu tun, als würde Putin niemals auf die Idee kommen, auch nur entfernt damit den Gedanken zu spielen, Westeuropa anzugreifen, das ist eben auch fahrlässig. Da gibt es ein Ende der Naivität, über das ich ehrlich gesagt auch froh bin, und man muss sich in Panikmache verfallen, aber Vorbereitung hilft, glaube ich, da sich so ein bisschen gewahr zu werden, was eigentlich los ist. Und diese Verschiebung, die sieht man an vielen Bereichen. Ich glaube, dass unsere Kinder darf mit dieser Verschiebung eine neue Gesellschaft erleben werden. Ich meine, es fängt damit an, dass Boris Pistorius Deutschlands beliebtester Politiker ist als Verteidigungsminister. Das hätte man jetzt vorher auch nicht unbedingt als Wette abschließen wollen, ja, und schon gar nicht als SPD-Politiker, der beliebteste Politiker, hätte man schon zwei Wetten nicht abschließen wollen. Und gleichzeitig sehen wir das Rüstungs-Startup Helsing, von dem haben wir schon gesprochen, das wertvollste Startup in Deutschland ist. Wenn man versucht, Venture Capital zu bekommen in Deutschland zur Stunde jetzt ganz genau, dann kann man eigentlich nur mit zwei Themen und am liebsten mit einer Kombination wirklich schnell und nachhaltig an Geld kommen für x-beliebige Startups. Und das eine ist natürlich KI und das andere ist Defense. Also das ist so das Thema der Stunde in ganz, ganz vielen Feldern. Und gleichzeitig sehen wir, es kommt eine Wehrdienstdebatte wieder auf uns zu. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was es bedeutet für die Bevölkerung, wenn A, irgendwann ein Militärdienst wieder notwendig werden könnte und wenn B, und das ist eben durch soziale Medien, durch algorithmische Medien und erst recht durch künstliche Intelligenz groß geworden, wenn Teil eines Kriegs oder einer Kriegsvorbereitung auch eine Waffe ist, die sich direkt und unmittelbar gegen die Köpfe der Bevölkerung richtet, nämlich Propaganda, nämlich Desinformation, nämlich Informations-Cyber-War, Robert.
Absolut. Und da muss man, also da kann man eigentlich nicht früh genug mit der Vorbereitung anfangen. Es gibt ja die Debatte, ob man jetzt den Zugang zu Social Networks, zu KI und so erlauben, nicht erlauben soll. Australien war ja Vorreiter da mit entsprechenden Verboten. UK, auch in Europa ist die Diskussion entsprechend da. Aus meiner Perspektive ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Leute sehr früh in der richtigen Art und Weise an die Thematik ranführt, dass sie eben ein besseres Verständnis für die Gefahren und Möglichkeiten in den richtigen Umgang erlernen. Und das ist natürlich unter diesen Rahmenbedingungen, wir haben eine freie Gesellschaft, wir haben Meinungsfreiheit und so, immer schwierig oder zunehmend schwieriger auch, wenn man wieder die Geschwindigkeit, die Qualität von Fake News und Generative AI und so anschaut. Wir haben ja seit vielen Jahren beispielsweise schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo wir eben den ein oder anderen Inhalt dann rausnehmen will aus dem Netz oder wo die Betreiber verpflichtet sind, das rauszunehmen. Das sind natürlich immer so Sachen, wie kann man es durchsetzen und wo ist da die Grenze? Ne? Also, dass man die Meinungsfreiheit trotzdem erhält, dass man sich entsprechend äußern kann, dass man an der Diskussion teilnehmen kann, aber eben einen besseren Schutz vor den ganzen Sachen, die da passieren, aufbauen kann. Da sehe ich eine ganz, ganz zentrale Herausforderung, die nur schwer im Griff zu bekommen ist. Und das geht eigentlich nur, wenn die Leute wirklich früh sensibilisiert werden für das, was da abläuft und eben sehr kritisch mit allem, was sie sehen, von Beginn an umgehen und man sie da rechtzeitig auch mit den Möglichkeiten von KI etc. in Verbindung bringt. Da gibt's ein schönes Beispiel in China. Die haben in einem von ihren Forschungszentren, da jetzt beispielsweise so für humanoide Roboter, so nennen wir es Erlebnisshop gemacht, wo Kinder schon ganz, ganz früh mit Humanoiden in Kontakt kommen rein, um eben so das normal und natürlich zu machen, dass da keine Angst, kein Abstand entsteht, um eben solche Technologien schnell einführen zu können. Und gerade was so, sagen wir so, die Bildung in dem Bereich, die Resilienz, die man daraus generieren muss, dass die Bevölkerung eben möglichst resilient gegen solche Einwirkungen aus dem Informationsraum wird, da ist schon noch viel zu tun aus meiner Sicht.
Das möchte ich auch gerne quasi als abschließendes Moment für dich hoffentlich mit einem positiven, mit einem optimistischen Schlusspunkt versehen auf den Weg bringen. Wir haben einerseits das Schlachtfeld Kopf, wo Propaganda, Deepfakes, psychologische Kriegsführung mit digitalen und mit KI-Mitteln nicht nur immer wichtiger werden, sondern wo digitale Bildung aus meiner Sicht für die ganze Bevölkerung der Ausweg aus der digitalen Unmündigkeit ist, will sagen, zur digitalen Wehrfähigkeit, zur Cyberwehrfähigkeit gehört auch eine digitale Bildung von Bürgerinnen und Bürgern, dass sie zum Beispiel Deepfakes leichter erkennen oder einschätzen können, ob das hier jetzt Propaganda ist und damit Teil eines digitalen Krieges. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, die hast du gerade angesprochen, ich möchte das bewusst als Zukunftsposition auflassen. In China blitzt sie heute schon auf. Wird durch humanoide Roboter das Thema Krieg nochmal so entscheidend verändert werden wie durch Drohnen jetzt schon?
Zum einen, der erste Aspekt, ich denke, Verteidigung geht, wie man es in anderen Staaten, gerade im Nordischen, sieht, nur als gesamtgesellschaftliches Projekt. Und da ist die Rolle der Bildung ganz zentral, wie du sagst. Wir werden mit Sicherheit, was die Robotik anbelangt, da wahrscheinlich nochmal deutlich schneller wieder, als man jetzt so erwartet, Weiterentwicklungen und so sehen. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist der Unitree R1, der neue humanoide Roboter, den kann man für 4.900 US-Dollar jetzt kaufen. Das Entwicklerpaket, wenn man dazu will, dann kostet er 10.000. Aber das sind eigentlich Werte, das ist für den Bereich fast nix. Und das wird weiter dafür sorgen, China macht dann natürlich Kampfpreise, um den Markt zu dominieren, um schnell vorwärts zu kommen, wo die Marktanteile entsprechend dann vorbereitet werden, wo die Technologie vorbereitet wird. Und die Weiterentwicklung im Bereich ist natürlich super schnell. Von daher, um da nochmal auf den Terminator quasi zurückzukommen, ich sehe weniger die Gefahr, dass wir in 20 Jahren so einen perfekten Terminator irgendwo rumrennen haben, wo der Stückpreis dann quasi auch wieder 25 Millionen vergleichbar unseres Panzers ist, sondern eben genau in den Dingen, wo so ein humanoider Roboter mit einer geeignet adaptierten Sensorik mit einem normalen Sturmgewehr ankommt für ein paar tausend Dollar und einfach viel schneller ohne Zittern, ohne Angst den perfekten Schuss machen kann und damit einfach den menschlichen Soldaten immer überlegen ist. Dadurch, dass ich dann auf der Seite von den, der das einsetzt, die Bevölkerung selber schützen kann, nicht als Soldaten nutzen muss, ist der Incentive natürlich sehr hoch, sowas zu machen. Und die Frage ist, wollen wir sowas? Wie weit wollen wir gehen? Aber wie gehen wir damit um, wenn wir sowas künftig mal auf ein Schlachtfeld sehen? Und ich sag, wenn ich in die Geschwindigkeit der Entwicklung da reinschaue, erwarte ich sowas leider sehr viel früher, als ich das noch vor ein paar Jahren hätte. Und das sind auch Fragen, da muss man rechtzeitig ehrlich diskutieren, wie man damit als westliche Gesellschaft, als Deutschland, als Europa damit umgehen.
Kriegst du da irgendwie noch auf den letzten Metern dieses Podcasts eine optimistische, eine positive Wendung hin zwischen chinesischen Kampfrobotern und dass sie viel schneller kommen, als wir befürchten?
Also ich finde, dass wir immer noch viele, viele Chancen haben, weil wenn man schaut, immer die Diskussion, okay, was brauchen wir alles aus dem Ausland, wo sind wir abhängig von China, wo sind wir abhängig von Amerika, nicht vielleicht alles allein in Deutschland, aber Europa zusammengenommen. Da haben wir in vielen Bereichen manchmal auch ganz, ganz kleine Unternehmen, die machen Top-Sachen. Wir müssen es nur endlich besser nutzen, besser steuern und schneller zum Einsatz bringen und ein bisschen weniger auf Regulierungen etc. fokussieren. Wenn wir das ein bisschen besser ausbalancieren können, klar immer im Rahmen von unserem Wertekorsett, aber so, dass wir die vorhandenen Fähigkeiten besser fördern, schneller zum Einsatz bringen und wirklich konsequent nutzen und das verhindern, dass solche Unternehmen durchs Ausland gekauft werden und die Technologie, die Ideen dann wieder weg sind, dann sehe ich der Sache schon positiv auch entgegen.
Lieber Robert, das war ein fantastisches und positives und für dieses ganze ernste und teilweise ganz schlimme, aber ja dann auch leider notwendige Thema, ein hervorragendes Abschlusswort. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank auch für deine Perspektive, gleichzeitig von innen und die Draufsicht von außen, sachkundig und super präzise. Danke, dass du da warst. Ich möchte dir gerne das Schlusswort geben. Einen kurzen Satz, den du uns mit auf den Weg gibst, was Defense und künstliche Intelligenz als vielleicht Wunsch für die Zukunft angeht.
Ja, Wunsch für die Zukunft ist da wirklich optimistisch dran zu bleiben, offen zu sein und die Dinge, ich glaube, in der notwendigen Gelassenheit und Ernsthaftigkeit, die das Thema benötigt, aber einfach aufzugreifen und die Thematiken voranzubleiben und in unsere eigenen Fähigkeiten zu vertrauen.
Lieber Robert, danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören dort draußen. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, könnt ihr das tun auf den Plattformen LinkedIn, Instagram, TikTok und YouTube. Wir freuen uns da, eure Meinungen zu hören, das zu diskutieren und zu überlegen, in welche Richtung es gehen kann. Vielen Dank nochmal, dass du da warst, Robert, und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, Sascha. Ciao.